Guten Morgen, liebe Geschwister. Heute Morgen möchte ich euch grüßen mit dem Ostergruß, mit dem alten Ostergruß. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, das stimmt. Heute ist nicht Ostern, aber wir haben das ja schon mitgekriegt. Die Luft ist schon raus, spätestens als wir beim Reinkommen gesehen haben, diesen Vers: Nun aber ist Christus auferstanden. Wir sprechen heute mitten im Jahr, am 11. Sonntag nach Trinitatis, über die Auferstehung Jesu. Und ich denke, das ist auch ganz gut, dass wir mal zwischendurch wieder von dieser Auferstehung sprechen, die ja nicht nur von der Tatsache an sich schon Bedeutung für uns hat, sondern die ja auch in unser Leben hinein wirkt, in unser irdisches Leben hinein. Und wie ich auf Ostern komme, das ist klar, wir haben ja letzten Sonntag 1. Korinther 14 gelesen, gehört, und nach 1. Korinther 14 kommt logischerweise 1. Korinther 15. Und in diesem Kapitel geht es sehr ausführlich um die Auferstehung Jesu und dann auch um unsere Auferstehung. Da kommt eins zum anderen. Heute lesen wir die ersten 34 Verse. Das ist sicherlich ein bisschen viel auf einmal, aber ich werde ganz sicher nicht jeden Text einzeln auslegen. Ich werde diese Verse lesen, peu à peu, so wie wir gerade dran sind, und dabei die großen heilsgeschichtlichen Linien zur Sprache bringen. In der Gemeinde Jesu in Korinth gab es damals bekanntlich einige zum Teil recht gravierende Missstände. Wir haben davon gehört in den ersten 14 Kapiteln. Da ging es recht turbulent zu. Und nun versucht Paulus in diesem Brief die vorhandenen Defizite anzusprechen, aufzuarbeiten. Wir wissen nicht, ob er damit angekommen ist in der Gemeinde, ob man sich das zu Herzen genommen hat, aber für uns ist das sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle wichtig zu hören. Und zu diesen Missständen gehört auch das Thema Auferstehung. Paulus muss es unbedingt noch zur Sprache bringen, bevor er seine Unterschrift unter diesen Brief setzt. Da gibt es nämlich schon einige Ungereimtheiten, die Paulus gerade rücken muss. Als Paulus damals nach Korinth kam, Apostelgeschichte 18, hat er den Menschen dort das Evangelium verkündigt, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Und er kann ja gar nicht anders, als das Evangelium zu verkündigen. Und nun erinnert er die Korinther zunächst einmal daran, wie das angefangen hat und wie es bisher gelaufen ist. Ich lese die ersten beiden Verse. Und das beginnt ja recht positiv. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, in dem ihr steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Das geht ja ganz gut zu, ganz ordentlich zu. Ihr habt dieses Evangelium angenommen, ihr steht in dem Evangelium, ihr werdet durch das Evangelium gerettet. Aber es kommt dieser Nachsatz, und der macht uns hellhörig: Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Ja, das kann es auch geben, dass Menschen wieder weggehen, zurückbleiben und nicht mehr in der Gemeinde sind. Und dann stellt Paulus den Korinthern ein klassisches Glaubensbekenntnis vor Augen. Ein ganz besonderes Glaubensbekenntnis, ein kurzes, aber einprägsames Glaubensbekenntnis. In Vers 3, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und Paulus fügt dann noch ergänzend hinzu, und dass er begraben wurde. Um damit zu sagen, dass Jesus wirklich tot war. Sonst wäre er nicht begraben worden. Das war die erste Aussage. Nun kommt gleich die zweite Aussage. Und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. Nach den Schriften. So wie das oben war, gestorben nach den Schriften, nun auch hier auferweckt nach den Schriften. Das, was da geschehen ist an Karfreitag und Ostern, ist geschehen in Übereinstimmung mit den Schriften des Alten Testamentes. Und auch hier beim zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses folgt noch ein Zusatz. Und dass er Kephas erschienen ist. Kephas ist der aramäische Name des Petrus. Wir können diesen Satz, diesen Zusatz auch übersetzen, und dass er von Petrus gesehen worden ist. Petrus hat ihn gesehen, hat Jesus gesehen, hat den Auferstandenen gesehen, er hat ihn wahrgenommen mit seinen eigenen Augen. Noch einmal das Glaubensbekenntnis im Ganzen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er von Kephas gesehen wurde. Aber er wurde nicht nur von Petrus gesehen. Petrus ist nur der Erste in dieser Reihe. Da wird nur noch eine ganze Reihe von Männern aufgezählt, die Jesus nach seiner Auferstehung ebenfalls gesehen haben. Ab Vers 5, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Man könnte das schon ein bisschen fasziniert, dass da plötzlich von mehr als 500 Brüdern die Rede ist. Wo kommen die so plötzlich her? Das war ja vorher immer ein kleiner Kreis. In Jerusalem waren es gerade 120 Leute, die damals in dem Obersaal zusammengekommen waren. Waren das Leute aus Galiläa, die sich da aus den verschiedenen Orten zusammengetan hatten und die dann Jesus gesehen haben? Und dann ist Jesus schließlich auch Paulus erschienen. Paulus hat Jesus gesehen. Und man muss schon sagen, ausgerechnet Paulus, dieser Paulus. Aber er hat ihn erst gesehen nach der Himmelfahrt Jesu, nachzulesen in Apostelgeschichte 9. Ich lese hier in unserem Brief ab Vers 8. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Jetzt kommen die Verse 9 und 10, das ist übrigens der Lehrtext von heute. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also dieser Paulus passt wirklich nicht in diese Reihe hinein von Petrus und den Zwölfen und Jakobus und von den 500. Und er nennt sich selbst hier eine unzeitige Geburt. Dass das so passiert ist, das kann Paulus nur der Gnade Gottes zuschreiben. Paulus kann sich das nicht anders erklären. Und er sagt dann noch in Vers 11, ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Wir Apostel, wir Mitarbeiter, wir predigen und ihr seid zum Glauben gekommen. So geht das bis heute. Und jetzt in Vers 12 kommt Paulus zur Sache. Er sagt, es wird gepredigt, dass Christus aus den Toten auferweckt worden ist. Und das wird nicht nur gepredigt, das wird auch geglaubt. Die Botschaft ist angekommen, das ist auch in der Gemeinde in Korinth Glaubensstandard, Glaubensgrundsatz. Was Paulus jetzt aber gar nicht nachvollziehen kann, und das ist der springende Punkt, weshalb er 1. Korinther 15 schreibt, dass es nun einige Leute in der Gemeinde in Korinth gibt, die glauben zwar auch daran, dass Jesus aus den Toten auferweckt ist, wie alle anderen auch, Aber sie glauben nicht daran, dass Tote auferweckt werden. Jesus ja, Tote nein. Und damit weichen sie ab von dem, was allgemein in Korinth geglaubt wird. Wie viele das waren, wie hoch der Prozentsatz war, wissen wir nicht. Wahrscheinlich nur eine Minderheit, aber immerhin auch wieder so viele, dass Paulus dieses Thema hier zur Sprache bringt. Und wenn wir so wollen, verdanken wir diesen Leuten dieses Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Denn nirgendwo sonst schreibt Paulus so viel zusammenhängend über die Auferstehung und so gründlich und so tiefgehend über die Auferstehung Jesu und auch über unsere Auferstehung. Das dann mehr in den Versen nach 34. Für Paulus kann es einfach nicht sein, dass Menschen zwar an die Auferstehung Jesu glauben, ohne dann aber auch an die Auferstehung der Toten zu glauben. Paulus kann das nicht voneinander trennen. Das sind doch zwei Dinge, die aber unbedingt zusammengehören. Wenn Christus auferweckt worden ist, dann werden auch Tote auferweckt. Und Paulus geht dann noch einen Schritt weiter und sagt diesen Leuten, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Was diese Leute zu dieser Einschätzung gebracht hat, das lässt sich aus unserem Text nicht erklären. Die Theologen haben hierzu mancherlei Überlegungen angestellt. Ich denke, das muss aber auch heute Morgen für uns nicht so wichtig sein und können wir draußen vor der Tür lassen. Wir stellen jedenfalls fest, Christus ist auferstanden, leibhaftig auferstanden. Und somit werden auch Tote auferstehen, auch sie werden leibhaftig auferstehen. Die Auferstehung Jesu hat immer auch Folgen. Das wirkt sich auch auf andere aus. Und ich sage es mal so, Jesus ist kein Privatmensch, der ohne jeden Bezug zu anderen Menschen von den Toten aufersteht. Wie er auch sein Sterben nicht ohne diesen Bezug zu anderen Menschen war. Er ist ja gestorben für die Sünde der Welt. Er hat gehandelt nach dem Motto, einer für alle. Und genauso ist das jetzt auch mit der Auferstehung. Er ist nicht nur für sich allein auferstanden. Er denkt jetzt nicht nur an sich, ohne jeden Bezug zu uns Menschen, ohne dass wir Menschen da nicht auch daran beteiligt wären. Aber dazu gleich dann noch mehr. Jetzt zeigt Paulus erst einmal auf, was das für schwerwiegende Folgen hat, wenn Christus nicht auferweckt worden ist. Um es gleich vorweg zusammenfassend zu sagen, daran hängt unser Glaube, ohne jedes Wenn und Aber. Und wir lesen dann in Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos, inhaltlos aber auch euer Glaube. Wenn das so wäre, dann ist also unsere Predigt inhaltlos, dann verlieren unsere Predigten total an Aussagekraft, können wir uns das sparen. Wir gehen von der Auferweckung Jesu aus, wenn das so wäre, obwohl diese tatsächlich gar nicht geschehen ist. Wenn das so wäre, dann würden unsere Predigten nicht nur inhaltlos sein, ohne Inhalt, ohne Bedeutung, sie wären einfach sinnlos, ohne irgendeine Wirkung. Vers 15, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Ja, wir wären dann auch falsche Zeugen, Lügenzeugen, weil wir Dinge in die Welt gesetzt haben, die Gott so nicht gesagt hat und so nicht getan hat. Das müssten wir uns dann zu Recht vorwerfen lassen. In Vers 16 wiederholt er noch einmal, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn das so wäre, dann ist auch Christus nicht auferweckt. In den drei weiteren Versen stellt Paulus die schwerwiegenden Konsequenzen noch einmal deutlich heraus. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wenn das so wäre, dann ist euer Glaube, euer Vertrauen nichtig, der sich doch ganz entscheidend darauf gründet, dass Christus auferweckt worden ist, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Dieser Glaube wäre dann nichtig, vergeblich, nutzlos, wertlos. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann wären wir zugegeben auch noch in unseren Sünden. Dann wäre das Leiden und Sterben Jesu ebenfalls ohne jede Bedeutung für uns Menschen. Dann wäre Jesus vielleicht ein herausragender Märtyrer, der sich seiner Sache bis zuletzt treu geblieben ist, der aber nichts für uns verändert hätte, nichts für uns gebracht hätte. Es gäbe keine Sündenvergebung. Wir müssen unsere Sünden bis zum Sterben mit uns herumtragen und auch darüber hinaus die Folgen tragen. Und die, die inzwischen gestorben sind und die seitdem gestorben sind, sie wären alle verloren gegangen. Sie wären alle zugrunde gegangen. Sie wären vernichtet. Und auf uns würde das ebenfalls in absehbarer Zeit zukommen. Und dann hätten wir auch in diesem irdischen Leben auf Christus gehofft. Unsere Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Sterben wäre wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Und wir wissen ja, wie schnell so ein Kartenhaus in sich zusammenfallen kann. Da braucht nur ein kaum spürbarer Windstoß zu kommen und schon ist alles vorbei. Und dann würde sich endgültig herausstellen, was andere sowieso schon immer gesagt haben. Wir sind dann die elendesten von allen Menschen. Wir sind einer Lüge aufgesessen. Wir haben an ein Märchen geglaubt. Es wären bloße Fantasien gewesen. Das wären alles, wie wir heute sagen, Fake News, die nicht Hand und die nicht Fuß haben. Dem müssen sich jetzt die Korinther stellen. Und zwar genau die, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben und die damit auch nicht an die Auferstehung Jesu glauben. Paulus möchte sie offensichtlich von ihren falschen Schlüssen überzeugen. Er möchte, dass sie sich klar werden, dass sie auf dem falschen Dampfer sind. Paulus schließt damit die Argumentation ab und kommt dahin, dass er den Korinthern nun schreibt, was wirklich gilt, was wirklich passiert ist und welche Auswirkungen das für uns hat, was das für unseren Glauben bedeutet. Und ich erinnere nochmal, jetzt ist er nicht mehr zu sehen, der Spruch, wir sind jetzt genau an dem Spruch, an dem Vers, der vorhin hier noch zu sehen war, Vers 20. Dieser Vers 20 klingt ja nach all diesen Ausführungen wie ein Fanfarenstoß. Paulus setzt dem die Wirklichkeit Gottes entgegen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Jetzt lassen wir diese ganzen Überlegungen, die wir eben noch hatten, beiseite. Was wäre, wenn? Das gilt nicht mehr. Das hat für uns keine Relevanz mehr. Wir stellen dem die Tatsachen entgegen. Und das nicht nur ganz verschämt und kleinlaut, sondern eben sehr klar und unüberhörbar. Nun aber, jetzt aber, Christus ist aus Toten auferweckt worden. Nun aber, damit hat eine neue Zeit begonnen. Und jetzt fügt Paulus noch ein Attribut hinzu. Es geht ja um Christus, kein Zweifel. Aber dieser Christus ist der Erstling der Entschlafenen. Gerade das zeichnet ihn aus. Das sind seine besonderen Erkennungsmerkmale. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Erstling bedeutet, Christus ist der Erste. In der Bedeutung, da kommt dann noch mehr. Er bleibt nicht für sich allein. In dem griechischen Wort für Erstling steckt das Wort für Anfang. Wir können also auch sagen, er macht den Anfang. Von den Erstlingen haben die Menschen in Israel gesprochen, wenn die Erstlingsgaben der neuen Ernte als Opfer dargebracht wurden. Die Israeliten brachten die Erstlinge ihrer Ernte vor Gott dar, jedes Jahr aufs Neue. Jedes Jahr wurden sie neu daran erinnert, dass das erst der Auftakt zur Ernte war. Aber das eben war der Anfang, der verheißungsvolle Anfang. Die eigentliche Ernte kam dann erst noch. Was die Auferstehung Jesu anbelangt, ist Christus der Erstling, der Erste, der Anfang. In diesem Bild gesprochen, jetzt wird geerntet. Die Ernte, das ist dann die Auferstehung der Toten. Vers 21, hier begründet Paulus das, dass Christus der Erstling ist. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Wenn wir diesen Vers lesen, sind wir versucht, das Wörtchen einen zu betonen, durch einen Menschen. Um damit zum Ausdruck zu bringen, es geht hier um jeweils einen Menschen, wie das etwa in Römer 5 der Fall ist. Aber hier steht im griechischen Text gar kein Zahlwort, sondern wir müssen uns bei der Übersetzung ins Deutsche mit dem unbestimmten Artikel behelfen, durch einen Menschen. Die Betonung liegt auf dem Wort Mensch. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Paulus legt also Wert auf die Feststellung, dass die hier handelnden Personen jeweils Menschen sind. Auf beiden Seiten ist es ein Mensch. Wir denken zunächst an Adam, den Menschen, den ersten Menschen. Durch ihn kam der Tod, durch seine Sünde hat er dem Tod das Einfallstor geöffnet. Und jetzt kommt wieder ein Mensch. Der Mensch Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden und ist als Mensch gestorben und dann auch auferstanden. Er war nach seiner Auferstehung für seine Jünger immer noch als Mensch erkennbar. Dieser Mensch sorgt durch seine Auferstehung nun aber dafür, dass die Auferstehung der Menschen, der Toten möglich wird und möglich ist. Und dieser Gedanke verstärkt Paulus noch, diesen Gedanken verstärkt Paulus noch in Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Hier stehen praktisch zwei Sätze nebeneinander, die aber miteinander verglichen werden. Der erste Satz beginnt mit wie oder gleich wie und der zweite Satz mit einem so, wie, so. Jeder dieser beiden Sätze beginnt mit einer besonderen Aussage. Das Subjekt beider Sätze ist alle. Gemeint sind damit sicher alle Menschen. Denn wie in Adam, alle sterben. Dass das so ist, das ist ja längst kein Geheimnis mehr. Dem müssen wir Menschen uns stellen. Daran führt letztlich kein Weg vorbei. Anderswo steht im Neuen Testament, dass es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und Adam ist der, der das ausgelöst hat, der das ins Rollen gebracht hat, als er damals im Paradies dem Wort Gottes gegenüber ungehorsam wurde. Gott hatte gesagt, von dem einen Baum darfst du nicht essen. Und dann erschien der Teufel in der Gestalt einer Schlange und hat ihn kurzerhand überredet, eben doch von der Frucht dieses Baumes zu essen. Und das bedeutet dann nicht nur für ihn den Tod, sondern auch für alle seine Nachkommen. Die Sünde hatte im Herzen des Menschen Eingang gefunden. Die Anlage zur Sünde ist seitdem in jedem Menschen vorhanden und nun wird gesündigt und dann auch gestorben. So bitter das sein mag. Wie in Adam alle sterben, das ist so. Und auch wir gehören zu den allen, wir alle werden sterben, das ist keine Frage, allenfalls der Zeitpunkt. Jetzt geht der Satz aber weiter, wieder mit dem Subjekt alle, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Mit dem Unterschied, für in Adam steht hier jetzt in Christus. Und wie Adam etwas in Gang gesetzt hat, ins Rollen gebracht hat, so setzt auch Christus etwas in Gang. In ihm werden alle lebendig gemacht werden. Wir könnten das auch so formulieren: In Christus macht Gott alle lebendig. Gott schenkt ihnen sein Leben. Das Leben, das er seinem Sohn Ostern bei dessen Auferstehung geschenkt hat. Unvergängliches Leben, unauflösliches Leben. Das ist nun Teil des auferstandenen Menschen. Das ist der entscheidende Unterschied. Es wird nicht mehr gestorben, es wird lebendig gemacht. In Christus werden alle lebendig gemacht und diese alle werden leben. Und nun geht es noch um die Frage, wann werden denn alle lebendig gemacht werden? So viel ist klar, nach unserer Zeitrechnung ist bisher noch niemand lebendig gemacht worden in diesem Sinne. Wann dann? Alle zum selben Zeitpunkt? Oder wie soll das laufen? Die Antwort finden wir in den Versen 23 und 24. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Jeder also in seiner eigenen Ordnung, nicht alle auf einmal. Hinter dem Begriff Ordnung steckt ein militärisches Bild. Ich kenne mich da nicht so gut aus, ich war nicht bei der Bundeswehr, aber ich denke, so viel kann ich sagen, ein Heer besteht unter anderem aus verschiedenen Abteilungen. Und es marschieren nicht alle auf einmal los, sondern erst dann, wenn ihre Abteilung dran ist. Es geht hier um eine Rangordnung oder man könnte auch sagen, um eine Reihenfolge. Jeder ist dann, ist dran, fragt sich nur, wann. Jedenfalls dann, wenn der Befehlshaber das Kommando gibt. Aber jetzt mal genug mit dem militärischen Bild, kommen wir wieder zur Reihenfolge der verschiedenen Auferstehungen. Mit anderen Worten, es sind nicht alle auf einmal dran, wenn es um die Auferstehung geht. Es beginnt auch hier wieder mit dem Erstling. Und der Erstling wird nach diesem Wort auch wieder Christus sein, ist Christus. Der, der vor fast 2000 Jahren auferstanden ist. Er ordnet sich hier ein in diese Heilsgeschichte Gottes. Diese Auferstehung gehört nun aber bereits längst der Vergangenheit an. Wenn es einen Erstling gibt, dann kommen auch noch andere nach. Nach dem Erstling kommen Zweitlinge, Drittlinge oder wie man das auch immer nennen mag. Deshalb geht Vers 23 weiter. So dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Wörtlich die des Christus sind, die sein Eigentum geworden sind, während ihres Lebens hier auf dieser Erde. Und das sind dann die, die lebendig gemacht werden bei seiner Ankunft oder in seiner Gegenwart oder bei seiner Wiederkunft. Oder auch noch anders ausgedrückt dann, wenn er wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen, zu sich zu entrücken. Ich lese mal die Verse, die Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich zum Thema Entrückung geschrieben hat, weil sie vielleicht im Moment nicht allen gegenwärtig ist. 1. Thessalonicher 4. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also der Erstling, Christus, und dann an zweiter Stelle die Gemeinde Jesu. Das sind dann wir. Aber das sind dann immer noch nicht alle. Der Kreis wird auf jeden Fall noch größer, viel größer könnte man sogar sagen. Es gibt noch ein drittes großes Auferstehungsereignis. Dann kommt das Ende. Wir könnten auch sagen, oder sollten es vielleicht sogar sagen, dann kommt das Ziel, das Gott sich vorgenommen hat. Dieses Ende, dieses Ziel ist dann gekommen, wenn Christus das Reich seinem Gott und Vater übergibt und wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan haben wird. Alle ihm entgegenstehende Herrschaft und Gewalt und Macht, alle die, die bis dahin versucht haben, Gott Paroli zu bieten, Gott seine Menschen abspenstig zu machen und gegen ihn aufzuwiegeln. Das sind diese Mächte der Bosheit, die Mächte der Finsternis. Sie finden spätestens an dieser Stelle ihr Ende. Wenn das losgeht, dann könnte es hier auf dieser Erde vielleicht sowas geben wie Anarchie. Die, die bisher das Sagen hatten, die werden aus dem Verkehr gezogen. Die haben zwar alles irgendwie, wie auch immer, notdürftig zusammengehalten, soweit das für den weiteren Bestand ihrer Macht Bedeutung hatte. Aber Gott bereitet dem nun ein Ende und lässt aber zum Glück kein Machtvakuum entstehen. Es gibt keine Zwischenzeit. Gott richtet mit seinem Sohn Jesus Christus sein Reich auf, sein nie endendes Reich. Ganz klar, bis dahin dauert es noch eine Weile. Gottes Uhren gehen anders als unsere Uhren. Wir wünschen uns, dass das ein bisschen schneller vorangeht. Aber ich denke, wir können dem Wort Gottes auch in dieser Sache hundertprozentig vertrauen, auch wenn wir noch nicht alles bis ins kleinste Detail nachvollziehen können. Spätestens dann, wenn es geschieht, werden wir mehr als erstaunt sein, wie präzise er sein einmal gegebenes Wort umsetzt. Das sind also die drei großen heilsgeschichtlichen Eckpunkte, wenn von Auferstehung die Rede ist. Jetzt kommen noch einige Details, einige wichtige Zwischenpunkte, die aber durchaus entscheidend sind für das, was dann endlich kommt. Da ist erst Vers 25, denn er, Christus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Christus muss herrschen. Das ist geradezu zwingend erforderlich. Daran führt kein Weg vorbei. Dafür besteht eine heilsgeschichtliche Notwendigkeit. Das kann und darf und wird nicht ausgeschaltet werden. Das hat Gott in seinem Heilsplan so vorgesehen. Christus muss königlich herrschen, muss als König herrschen, wobei dieser König sicherlich mehr zu sagen hat als die Könige, die wir in den europäischen Nachbarländern heute noch so wahrnehmen. Die haben ja mehr oder weniger nur noch repräsentative Aufgaben und sind zum Teil mit sich selbst beschäftigt. Dieser König aber ist mit aller Macht und aller Autorität ausgestattet. Gott übernimmt jetzt das Regiment. Und dann Vers 26, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Das macht Hoffnung, dieser Satz. Das ist der größte, der gefährlichste Feind und eben dann auch der letzte Feind. Und der wird weggetan. Dieses Tätigkeitswort weggetan sagt eigentlich etwas zu wenig aus. Er wird nicht nur auf Seite getan. Wir können das nämlich auch übersetzen, er wird seiner Macht beraubt. Er wird unwirksam gemacht, er wird außer Kraft gesetzt. Paulus sagt in seinem letzten uns überlieferten Brief in 2. Timotheus 1,10, dass er, Jesus Christus, den Tod zunichte gemacht hat, aber stattdessen Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Hier steht auch wieder dieses Tätigkeitswort, zunichte machen, außer Kraft setzen, entmachten. Der Tod ist der größte Gegensatz zum Leben. Und dieser Gegensatz wird dadurch aufgehoben, dass der Tod nun entmachtet wird. Und wir erinnern uns vielleicht an das Wort aus Offenbarung 21, Vers 4. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das gilt in dieser Eindeutigkeit für die neue Erde. Und das können wir uns heute überhaupt noch nicht so richtig vorstellen. Überall sehen wir, wie Leben stirbt, wie der Tod zuletzt das Sagen hat, wo Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen sterben und der Mensch kann dem letztlich nichts entgegensetzen. Er ist damit total überfordert. Gerade auch da, wo er sich das Leben gegenseitig selbst schwer macht, zur Hölle macht. Der Tod wird weggetan. Das bleibt dabei. Und das ist so. Und das ist noch nicht einmal Zukunftsmusik, so wie das hier in diesem Vers formuliert wird. Das ist bereits Gegenwart. So ist das hier jedenfalls in diesem biblischen Text formuliert. Wir können das nur noch nicht erkennen, aber die entscheidende Niederlage ist dem Tod beigebracht. nämlich durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Der Tod hat verloren, Jesus hat bereits die Schlüssel des Todes und der Toten übernommen. Jesus hat alles in der Hand und kann aufschließen und zuschließen, so wie er das möchte. Dann kommen noch zwei wichtige Verse, die uns etwas sagen über den weitergehenden Plan Gottes mit seiner Welt. Vers 27, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. So beginnt Vers 27 und für unterwerfen können wir auch übersetzen, unterordnen oder auch unterstellen. Unterwerfen hört sich nach einem gewaltsamen Akt an, während unterordnen ein Stück Ordnung herstellt. Ordnung, in der einer dem anderen unterstellt ist. Der, der untergeordnet ist, lebt in einer bestimmten Abhängigkeit von dem, der ihm übergeordnet ist. Dieser Vers geht dann noch weiter. Wenn es aber heißt, dass alles untergeordnet sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat. Das ist ja eigentlich schon klar und offenkundig. Der Vater kann dem Sohn nicht unterworfen sein. In erster Linie auch schon deshalb, weil es ja der Vater ist, der ihm, dem Sohn, alles untergeordnet hat. Vers 28 geht dann so, wenn ihm, also dem Sohn Jesus Christus, alles untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm alles untergeordnet hat, damit Gott alles in allem sei. Vater und Sohn sind sich auch an dieser Stelle völlig einig. Sie gehen diesen Weg gemeinsam. Und darauf läuft schließlich alles hinaus. Auf diesen, ja, es ist in unseren Übersetzungen nur ein Nebensatz, damit Gott alles in allem sei. Ich zitiere aus einem Bibelkommentar, dort schreibt der Ausleger Eckhard Schnabel: Das Ziel und die Absicht des Handelns Jesu Christi wird in dem abschließenden Damit-Satz genannt, damit Gott alles in allem sei. Das Wirken des Sohnes, des Messias Jesus, zielt auf die uneingeschränkte, allumfassende Herrschaft Gottes. Das, was vorher läuft, ermöglicht nun das, was jetzt dran ist. Jetzt haben wir ganz weit vorausgeblickt. Wir waren auf einem Höhenflug. Wir haben auch einen Weitblick genossen. Und das ist alles anders als Spekulation. Das, was wir hier lesen, ist das durch Gottes Geist gewirkte und geschriebene Wort Gottes. Wir sind versucht, ich bin versucht, jetzt Amen zu sagen. Aber ich möchte diese sechs Verse, die dann jetzt anschließend noch kommen, nicht einfach unterschlagen, nämlich die Verse 29 bis 34. Man hat so den Eindruck, jetzt sind wir plötzlich wieder mitten in unserem Leben, in unserem irdischen Leben. Jetzt müssen da noch einige Dinge geregelt und in Ordnung gebracht werden. Ich lese diese Verse. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe, zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet rechtschaffen, nüchtern und sündig nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott, zur Beschämung sage ich es euch. Unser Bibeltext von heute Morgen ist mit diesem Vers zu Ende. Wenn wir so wollen, ist das ja nun ziemlich ernüchternd, erinnert uns daran, dass wir Gott gar nicht genug kennen können, dass wir ihn unbedingt besser kennenlernen sollten. Was nehmen wir nun mit aus dem, was wir gehört haben, aus diesen 34 Versen? Für mich ist immer noch das der entscheidende Satz in Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Entgegen allen anderen, manchmal recht fragwürdigen Überlegungen und Denkmodellen, ist das die alles überragende Aussage für uns. Entgegen allen irdischen Wahrnehmungen ist das die Tatsache, die die angebliche Unabänderlichkeit des Todes absolut und total beendet. Glauben wir das doch bitte. Vertrauen wir ihm, unserem lebendigen Herrn. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, also schon vor seiner eigenen Auferstehung, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wir grüßen uns heute Morgen, auch wenn nicht Ostern ist. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und auch das wollen wir uns von unserem Herrn noch sagen lassen. Siehe, ich komme bald. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir auch für diese Verse im Neuen Testament. Wir danken dir, dass du dich uns vorstellst und darstellst als der, der Macht hat über Leben und Tod. Und dass du der Lebendige bist, der Auferstandene bist. Und dass du dem Tod die Macht genommen hast und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hast. Das können wir bei all dem nicht immer so ganz begreifen, bei dem, was wir um uns herum geschehen sehen. Wir möchten aber daran festhalten und möchten uns immer wieder neu darauf ausrichten und uns das in Erinnerung rufen, auch zwischen den Osterfeiern. Wir danken dir, dass wir immer wieder zu dir kommen können und uns bei dir Rat holen können, und uns diesen Blick schenken lassen können für das, was kommt. Aber noch mehr hoffen wir und danken wir dafür, dass du der bist, der kommt. Wir danken dir, dass du auch der Wiederkommende bist. Und so bitten wir dich jetzt auch um deinen Segen. Und lass es so sein, dass wir dein Wort gehört haben und dass wir es in unseren Herzen bewegen. Amen.
Zu einem letzten Vers bitte ich euch aufzustehen. Passend zu dem gerade gesungenen Lied aus 2. Thessalonicher 3. Unser Herr, von dem aller Friede kommt, schenke euch zu jeder Zeit seinen Frieden, was auch immer geschieht, heute oder in der nächsten Woche oder in der Zukunft. Er sei mit euch allen. Amen.